Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Die Menschen in Südeuropa leiden unter Rekordhitzewerte von über 40 Grad und das schon seit Wochen in der Tat. Wir hören und lesen nahezu täglich Nachrichten zu neuen Waldbränden. Auch in der Nähe von historischen Städten brennt es. Campingplätze müssen geräumt werden, Wohnhäuser werden evakuiert und ob und wann die Menschen wieder zurück können, ist vielerorts tatsächlich unklar. Über die Lage vor Ort, darüber, was die Behörden tun und wie das alles mit der Klimakrise zusammenhängt, darüber sprechen wir in der heutigen Fernverbindung, dem Taz-Auslandspodcast. Mein Name ist Tanja Tricarico und ich leite das Politikteam der Wochentaz. Zugeschaltet haben wir heute Ferdi Basoglu, unser Taz-Griechenland-Korrespondent. Herzlich willkommen, Ferdi.
Tanja, hallo. Hallo auch an unsere Hörer auf dem Taz-Podcast.
Normalerweise, Ferdi, bist du ja eigentlich in Athen stationiert, in der Hauptstadt Griechenlands, aber heute bist du woanders. Wo kannst du uns mal erzählen, wo bist du denn eigentlich und warum bist du dort?
Ich bin auf Ägina, griechisch Ägina. Das ist eine Athen vorgelagerte Insel, nur etwa mit der Schnellfähre 45 Minuten vom Hafen von Piräus entfernt, um einfach der Sommerhitze in Athen, meinem Wohn- und Arbeitsort, für eine kurze Zeit zu entgehen. Ich bin eigentlich nur heute da, aber das ist ein angenehmer Abstecher in der Nähe von Athen. Ich bin also nicht weit weg, aber dennoch, hier gibt es ein gewisses Inselfeeling. Die Hitze ist nicht so groß hier, obwohl wir heute auch auf der Insel 35 Grad haben werden. In Athen ist es aber bei etwas höheren Temperaturen doch sehr viel unangenehmer, weil wir sprechen hier von einer Betonwüste mit ganz wenigen Parkanlagen, ganz wenigen Bäumen. Also wenn man von oben auf das Betonmeer Athen schaut, wird es da schon einem eigentlich ganz kribbelig.
Rekordhitzewerte auch in Griechenland, darüber haben wir oder hast du auch sehr gut jetzt gerade skizziert. Gibt es denn seitens der Behörden so etwas wie einen Hitzeschutzplan oder irgendwelche Maßnahmen?
Ja, den gibt es und zwar einen eigentlich auf dem Papier zumindest in der Theorie sehr ausgefeilten Plan. Das sind Pläne, wenn man so will, sich ergänzende Antinero 1, Antinero 2 und Antinero 3, also benannt nach dem berühmt-berüchtigten römischen Kaiser Nero. Bereits im März letzten Jahres sind diese Pläne zur Brandbekämpfung und vor allen Dingen der Präventivmaßnahmen, die dort aufgeführt sind, vorgestellt worden der Öffentlichkeit und werden auch umgesetzt. Also wir sprechen hier von der Schaffung gemischter Brandzonen. Dadurch soll das Risiko vermindert werden der Ausbreitung aller Arten von Bränden. Es gibt ja verschiedene Brände. Es gibt die Bodenbrände, die Oberflächenbrände, die Kronenbrände. Dadurch soll auch das Tempo der Ausbreitung eines Feuers, die Intensität von Bränden, die Entstehung von Megafeuern verringert werden. Und zu den Maßnahmen zählen auch die Rodung von Wäldern und Waldflächen, die Instandhaltung von Waldwegen und die Schaffung von Feuerschneisen. Also ein ganzes Paket, ein ganzes Bündel von Präventivmaßnahmen, bevor ein Feuer ausbricht. Aber trotz aller Präventivmaßnahmen, es gibt leider in Griechenland jeden Sommer, eigentlich jede Waldbrandsaison lang, die geht hier vom, beginnt schon im Mai und endet dann im Oktober, gibt es leider täglich viele Brände, kleinere Brände, und aber auch größere Brände und sogar Megafeuer.
Ferdi, bevor wir nochmal expliziter auf die Brände eingehen und welche Regionen auch extrem betroffen sind, Diese extreme Hitze von 40 Grad und mehr, die betrifft ja bestimmte Personengruppen, insbesondere ältere Menschen, aber auch kleine Kinder, Personen, die chronische Erkrankungen haben etc., aber natürlich auch bestimmte Berufsgruppen, die im Freien arbeiten müssen. Gibt es da auch Ansagen seitens der Regierung, also zum Beispiel Menschen, die auf Baustellen arbeiten, heute gibt es keine Arbeit oder wie auch immer? Vielleicht kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen.
Also bei den Temperaturen heute beispielsweise von unter 40 Grad, über 35, aber unter 40 Grad, gibt es keine besonderen Maßnahmen, was Baustellen beispielsweise angeht. Also da wird ganz normal weitergearbeitet. Wenn die Temperaturen über 40 Grad sind, dann gibt es Maßnahmen ab einer bestimmten Uhrzeit. Also morgens wird dann gearbeitet, aber dann in einer Zeit von etwa 12 Uhr bis in den Nachmittag hinein dann nicht. Das sind die Vorsichtsmaßnahmen, einfach, dass etwas nicht auf der Baustelle dann passiert, so Hitzeschlag und so weiter bei den Bauarbeitern. Was jetzt ältere Altersgruppen angeht, Senioren, das, was üblich ist, ist das bei einer Hitzewelle. Und da sprechen wir eigentlich von Temperaturen ab 39 Grad aufwärts, dass die Gemeinden in dem Großraum Athen, der Großraum Athen besteht ja aus 66 Gemeinden, also ganz Attika, und jede Gemeinde hat ihr Rathaus, hat ihren Bürgermeister und da gibt es städtische Anlagen, also geschlossene, mit die klimatisiert sind und die werden dann geöffnet für diese vulnerablen Gruppen, also hier altersbedingt Senioren, die dort dieses Gebäude aufsuchen können, einen Kaffee trinken können und sagen wir mal den Tag, diese Hitze versuchen möglichst zu überstehen in geschlossenen Räumen, weil wenn man sich draußen bewegt, ist es tatsächlich bei diesen Temperaturen, insbesondere in Metropolen, also wo sehr viel auch, wo eine großflächige Bodenversiegelung einfach über die Jahrzehnte stattgefunden hat. Ich hatte vorhin schon erwähnt, Athen ist eine Stadt mit sehr, sehr wenig Grün, sehr wenigen Parkanlagen. Und da ist es einfach notwendig und viele alte Menschen, insbesondere in den Metropolen, Athen, Thessaloniki, Patras, in ihren vielleicht kleinen Wohnungen und auch aus ökonomischen Gründen können die nicht den ganzen Tag die Klimaanlage laufen lassen oder den Ventilator, nutzen das, um einfach das zu überstehen. Und wir reden hier jetzt nicht über einzelne Tage nur, sondern wir sprechen schon in Summe dann über den Sommer verteilt, der hier also sehr lang ist von Hitzetagen, also über 39 Grad. Das sind dann schon zusammengerechnet dann wieder Wochen. Man hat sich hier in diesen Breitengraden und auch mit dem Klimawandel und der Klimakrise mittlerweile, das hat sich ja verschärft die letzten Jahre über, da hat man sich angepasst hier, auch was die kommunale Verwaltung angeht oder auch was die Menschen angeht. Und ganz normale Vorsichtsmaßnahmen für alle Altersgruppen sind beispielsweise auch, dass man nur leichte Kleidung trägt, helle Kleidung trägt, dass man einen Hut auf hat, wenn man rausgeht, dass man öfters am Tag duscht. Und zwar nicht mit warmem oder heißem Wasser, sondern mit lauwarmem oder auch kaltem Wasser viel trinkt. Das sind alles Dinge, die man eher von klein auf lernt.
Das ist ja schon sehr, sehr konkret. Also die Hinweise auch seitens der Behörden oder der Regierung. Ist es aber auch so zum Beispiel, dass sich das Gesundheitssystem umgestellt hat oder angepasst hat? Also rechnet man mit mehr Hitzetoten oder mit mehr Hitzschlägen oder sonstiges dieser Art?
Ja, ich glaube, dass die Bevölkerung schon sich so verhält, dass es in den Hitzewellen auch nicht zu diesem Auflauf dann kommt in den öffentlichen und privaten Krankenhäusern. Also da ist eigentlich mir jetzt nicht so geläufig, auch was Medienberichte angeht, was jetzt das Umfeld angeht, Freunde, Bekannte und so weiter, dass es da eigentlich zu großen Wellen und Aufläufen kommt, dann in Notstationen, in Krankenhäusern. Nein, die Griechen, alle Bewohner hier haben sich schon über die Jahrzehnte an diese Situation angepasst. Man weiß ganz genau, das kommt so sicher wie das Amen in der Kirche. Also es gibt keine verregneten und kalten Sommer hier. Es ist immer heiß und es ist immer trocken und es wird die letzten Jahre immer heißer und immer trockener.
Ferri, ich wollte nochmal auf die Brände zurückgehen, die du und den Maßnahmenplan, der seitens der griechischen Regierung ja aufgelegt wurde, die einzelnen Ideen, die es dazu gibt. Was weiß man denn über die Ursachen, wie diese Brände entstehen?
Also wenn wir jetzt von einem Mix sprechen, von Gluthitze, und zwar andauernder und sich wiederholender, über sehr, sehr lange Zeiträume hinweg, also über Tage. Die letzte Gluthitzewelle dauerte 13 Tage im Juli. mit Spitzentemperaturen von 46 Grad. Wenn wir von einer extremen Dürre sprechen, also keine Niederschläge oder kaum Niederschläge in weiten Teilen von Griechenland, mittlerweile auch im Norden von Griechenland übrigens, der eigentlich in einer eher ja nicht so mediterranen Klimazone liegt wie der Süden von Griechenland und die Inseln. Und wenn wir von starken Winden sprechen, also dieser Mix, die Gluthitze, die extreme Dürre und dann auch starke Winde. Im Sommer haben wir die starken Nordwinde, Meltemi, die übrigens auch diese Tage sehr stark wehen, mit Windstärke bis 7 oder 8. Die Windböen erreichen dann noch höhere Windstärken, also von 10 oder 11. Das ist ein Mix, der natürlich schon, also richtig die Grundlage dafür bildet, dass es wirklich aus allerkleinsten Anlässen schon ein Feuer ausbrechen kann. Das kann, ich sage jetzt Klassiker in Anführungsstrichen, die weggeworfene Zigarette, wo ich aber glaube, das muss ich sofort so einschränken, dass entgegen vielleicht aller Vorurteile zumindest die Bewohner hier, ich glaube auch die Urlauber, die sich hier im Land aufhalten in den Sommermonaten, da doch diszipliniert sind. Aber es könnte auch so passieren. Es sind aber auch ganz andere Ursachen, wie zum Beispiel Strommäste, die in Waldzonen sich befinden, in bewälderten Regionen, wo dann mit in Verbindung mit der Hitze es zu einem Feuerausbruch kommen kann. Es gibt Brandstifter, das muss man ganz offen sagen. Vor Jahrzehnten gab es, sagen wir mal, schon doch Hinweise, starke Indizien dafür, dass es systematisch auch Brandstiftungen gab, einfach um Fläche zu gewinnen, also bebaubare Fläche zu gewinnen, also von Kriminellen, muss man ganz klar sagen, die das ausgeübt haben. In Griechenland gibt es mittlerweile ein fast flächendeckendes Katasterwesen. Das heißt, die Flächen sind kartografiert. Also hier das Motiv oder der Anlass für solche Brandstiftung wird mehr und mehr genommen. Das Katasteramt soll dann bis Ende dieses Jahres offiziell endlich abgeschlossen werden, nach 25 Jahren Laufzeit. Ich glaube, das sind so die möglichen Ursachen. Die Feuerwehr hat natürlich dann, nimmt auch immer Ermittlungen auf. Manchmal kommt es auch zu Festnahmen von Personen. Es kann aber auch eine Brandstiftung sein, einfach durch Fahrlässigkeit. Also keine böswilligen Brandstiftungen, wie zum Beispiel bei dem Großfeuer mit fatalen Folgen im Juli 2018 mit 104 Toten im Küstenort Mati in Ostattika, als sich ein Feuer ausgebreitet hat durch eine sehr fahrlässige, muss man sagen, Holzarbeiten, und ein 64-jähriger Mann hat dann auf dem Pendeli-Berg, der also über dem Küstenort liegt, hat dort Äste verbrannt bei Windstärke 8, 9 und sehr heißen Temperaturen im Juli. Ein Feuer ist ausgebrochen, hat sich rasend schnell verbreitet und hat dann den Küstenort erreicht, und dort konnten die Leute nicht fliehen.
Ferry, du hast uns ja sehr eindrücklich jetzt gerade skizziert die vielfältigen Gründe, warum diese Brände ausbrechen. Einerseits menschliche Nachlässigkeit oder Unwissenheit, aber eben auch Brandstiftung und anderes. Jetzt ist aber doch so, dass der Tourismus ist extrem betroffen, die Landwirtschaft ist extrem betroffen durch diese Extremwetter. Gibt es denn, oder sind beides Wirtschaftszweige, die natürlich viel Geld einbringen und auch sehr wichtig sind für Griechenlands Wirtschaft? Gibt es denn bereits belastbare Zahlen oder Ähnliches, die aussagen, ob es da Einbrüche gibt oder ob gar Touristinnen wegbleiben, auch aus Angst oder Sorge, dass zum Beispiel ihr Campingplatz geräumt wird und sie eben doch nicht den schönen Urlaub haben, den sie vielleicht erhofft haben?
Tanja, der Tourismus in Griechenland boomt. Und er boomt schon seit vielen, vielen Jahren. Seit 2012 haben sich die Touristenzahlen, also wenn man die Ankünfte der Touristen aus dem Ausland hier zählt, haben sich verdoppelt. Im letzten Jahr hatten wir die Kreuzfahrttouristen mit einbezogen, 40 Millionen Touristen aus dem Ausland hier in Griechenland. Und bis auf den Einbruch, den es 1-2 Jahre gab wegen Corona, 2020 und 2021, schon ab 2022, also Post-Covid, ging es wieder aufwärts. Und im Jahr 2024, also im letzten Jahr, haben wir genau den Rekord, das Rekordjahr 2019 schon übertroffen. Also 2024 war schon ein Rekordjahr in Bezug auf die Anzahl der Ankünfte ausländischer Touristen hier in Griechenland. Wir sprechen hier von 40 Millionen, wie schon gesagt, also 36 Millionen außerdem Kreuzfahrern und noch etwa 4 Millionen Kreuzfahrttouristen. Und die Einnahmen haben sich auch stetig erhöht und haben auch im letzten Jahr einen Rekord erreicht von 21 Milliarden Euro. In diesem Jahr lief es auch in den ersten, um deine Frage direkt zu beantworten, in den ersten 5 Monaten dieses Jahres lief es auch wieder sowohl bei der Anzahl der Ankünfte als auch bei den Einnahmen überdurchschnittlich, also wieder sehr gut und zwar besser noch als im letzten Jahr, das schon ein Rekordjahr, ein historisches war. Man muss jetzt sehen, wie die Sommermonate verlaufen und verlaufen werden. Die Saison geht hier auf den Inseln, also in Südgriechenland. Wir sprechen von Kreta, wir sprechen von der Ägäis, wir sprechen von Peloponnes, von den Dodekanes-Inseln, also der Inselgruppe mit Rhodos, Kos und so weiter, den Ionischen Inseln. Die geht bis in den Oktober hinein. Teilweise geht es jetzt auch etwas länger sogar, vielleicht auch wetterbedingt, wo tatsächlich, und das ist vielleicht eine neuere Entwicklung, die sich so in den letzten 2-3 Jahren abzeichnet, dass manche Touristen bewusst schauen, nicht nur aus Kostengründen, dass sie das eher in ein Land wie Griechenland in der Vorsaison oder in der Nachsaison besuchen. Ich glaube schon, dass sich zumindest bei Mitteleuropäern, also Deutschen, die ja die größte Gruppe der Urlauber hier in Griechenland stellen, die den Franzosen, den Italienern, den Briten, sich ein Bewusstsein langsam durchsetzt, dass man es doch lieber dann lassen sollte, im Juli und im August nach Griechenland zu reisen, sondern eher im Mai oder vielleicht Anfang Juni und dann wieder September oder Oktober.
Das heißt, der Tourismus, die Zeiten, die Hochzeiten, die werden sich sukzessive verlagern. Und dann müssen sich natürlich auch die HotelbetreiberInnen und alles, was an Versorgung dabei dranhängt, sich wahrscheinlich dementsprechend auch einstellen darauf. Ich will aber noch mal eine wichtige Frage stellen, weil du hast es ja auch skizziert, das hält jetzt Jahre an. Das ist nicht das erste Mal, dass wir diese Rekordwerte haben. Und wohl wird es auch so sein, dass es in den nächsten Jahren leider so weitergeht. Das Ganze ist Folge der Klimakrise. Gibt es denn in der griechischen Gesellschaft eine Art von Bewusstsein dafür auch, dass man da etwas dagegen tun muss? Gibt es dafür auch Maßnahmen? Wird vielleicht sogar im Haushalt Geld dafür eingestellt?
Also das Bewusstsein hat sich natürlich geschärft hier in den letzten Jahren, auch in Griechenland. Man sieht es ja über die Jahrzehnte hinweg, dass die Sommer immer heißer und immer trockener werden. Ich würde sagen, also die Klimaleugner, Klimawandel oder Klimakrisenleugner, um das ganz präzise auszudrücken, die sind auch hier, glaube ich, in einer wirklich verschwindenden Minderheit. Also das Klimabewusstsein hat sich hier sicher verschärft. Wie sich das jetzt im Alltag ausdrückt, ist natürlich eine schwierige Sache. Der Einzelne fragt sich natürlich, was kann ich dagegen tun? Also klar, ich kann natürlich schauen, dass ich vielleicht mir bei der nächsten Anschaffung eines Personenkraftwagens oder dass ich dann vielleicht auf einen Elektrowagen umsteige und mir einen Elektrowagen kaufe. Die griechische Regierung gewährt hier auch einen Zuschuss, also anders als in Deutschland, wo das ja eingestellt worden ist, wie wir wissen, gibt es hier immer noch Geld dafür, wenn man sich ein Elektroauto kauft. Das war bis vor kurzem waren das immerhin 9.000 Euro, also schon eine beträchtliche Summe, ein beträchtlicher Betrag. Der ist jetzt reduziert worden, auch ziemlich drastisch auf 3.000 Euro, aber es gibt ihn immer noch. Und man sieht in Athen und in ganz Griechenland immer mehr Elektroautos auf den Straßen. Also Plug-in-Hybride, aber auch wirklich voll elektrifizierte Autos. Das ist, glaube ich, eine Maßnahme, insbesondere bei den Jüngeren und bei den Mittel-, also die Gruppe der Bewohner, die so bis 45, 50 Jahre alt sind. Das ist eine Maßnahme. Andere Dinge, die jetzt direkt mit dem Klima, der Bekämpfung auch oder dem, wie soll ich sagen, die Maßnahmen betreffen, die der einzelne Bürger machen kann. Ich glaube, das ist so ähnlich wie in Deutschland. Also das weicht nicht so stark ab. Man muss natürlich sagen, dass, wenn wir schon bei der Mobilität sind, dass der Grieche doch sehr gerne Auto fährt. Also dass man hier sehr selten eigentlich dieses Phänomen antrifft, wie vielleicht in Berlin oder Hamburg oder anderen Großstädten in Deutschland, dass man bewusst auf ein Auto verzichtet oder bewusst auf Autofahrten verzichtet. Nein, man nimmt das Auto eigentlich auch schon bei Anlässen, wo man sich dann fragen muss, muss das dann eigentlich sein, bis zum nächsten Supermarkt das Auto zu benutzen? Aber man fährt dann vielleicht ökologischer, indem man sagt, man fährt mit dem Elektroauto. Ne? Also das ist, glaube ich, der Wandel, der hier eingetreten ist und der sich auch, glaube ich, so weiter fortsetzen wird.
Da ist natürlich noch Luft nach oben, aber es lässt ein bisschen Hoffnung schöpfen, dass zumindest das Bewusstsein auch für die Klimakrise vor Ort da ist. Eine Frage, lieber Ferry, die wir immer hier in diesem Podcast stellen, ist eine Frage, die sehr der Taz zu Pass kommt und wo wir natürlich auch ein wenig Hoffnung schöpfen. Ferry, was macht denn die Linke in Griechenland?
Die ist zersplittert und zwar sehr fragmentiert. Die Linke, insbesondere also nach der Abwahl von Syriza in 2019 im Juli bei den vorletzten Parlamentswahlen, ist in einem schlimmen Zustand, weil es dann nochmal Abspaltungen gegeben hat. Es gab ja schon Abspaltungen in 2015, also nach dem sogenannten Purzelbaum von Syriza, der Europas einstiger Vorzeigepartei, die die Regierung bildete, in einer Links-Rechts-Regierung, muss man sagen, mit den unabhängigen Griechen. Da gab es schon Abspaltungen. Nach der Abwahl 2019 gab es nochmal Abspaltungen. Die Sozialdemokraten, wenn man die auch dazu zählt, obwohl hier die PASOK, die ehemals allmächtige PASOK, die sich also mit der Neodemokratie, mit den Konservativen, einem Zweiparteiensystem über Jahrzehnte abgewechselt hat in der Regierung, ist auch immer noch in einem Zustand, wo man sagt, also sehr begrenzt bei dem Wähler, kommt sie auf Zustimmung in den Umfragen bei 13-14%. Syriza mittlerweile einstellig, also im Bereich von 5-7%. Und dann verschiedene Abspaltungen, also wie die Neue Linke, die jetzt sogar in den Umfragen unter der 3%-Hürde liegt. Dann gibt es den Kurs der Freiheit, der auch im Prinzip eine Syriza-Abspaltung ist, die auch in den Umfragen aber mittlerweile schon relativ stark sind im zweistelligen Bereich, aber alles in allem sehr stark zersplittert. Also der Zustand der Linken in Griechenland ist aktuell nicht gut.
Katastrophe, würde ich sagen, zusammenfassen, aber Fazit, kommen die wieder zusammen?
Ja und nein, also es könnte sein, dass, ich habe keine Glaskugel, muss ich sagen, also ich beschreibe ja nur den Ist-Zustand und kann schwer etwas voraussagen. Das ist in Griechenland sowieso vielleicht noch etwas schwieriger als anderswo, weil die Unberechenbarkeit hier einfach auch im Land so steckt. Aber die einzige Möglichkeit, so im kurzfristig, wo ich vielleicht sehen würde, dass es eine Fusion geben könnte wieder, wäre zwischen Syriza und der Neuen Linken. Aber wie gesagt, Syriza liegt in den Umfragen bei 5-7%, die Neue Linke bei 1-2%. Das ist also auch nicht etwas, was weltbewegend hier etwas also verändern würde. Mit den anderen Parteien, da bin ich sehr, sehr skeptisch, weil da, ich glaube, auch persönliche Zerwürfnisse eine Rolle spielen. Die Linke, wie auch international, das ist ja kein Geheimnis, hat ja immer ein großes Talent dabei, sich selbst zu zerfleischen. Und das kann man hier in den letzten Jahren in Griechenland sehr stark beobachten.
Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten. Das war die Fernverbindung, der Taz-Auslandspodcast. Vielen Dank, Ferry, an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier heute bei uns dabei warst. Ich wünsche dir ein kühles Plätzchen und dass du und die Menschen um dich herum gut durch diese enorme Hitzewelle kommen, dass das gut klappen wird. In der nächsten Woche begrüßt euch an dieser Stelle mein Kollege Leon Holly. Wenn ihr uns schreiben wollt, Lob, Tadel, Kritik, Anmerkungen jeglicher Art, dann könnt ihr dieses gerne tun. Und zwar über unsere E-Mail-Adresse fernverbindung@taz.de. Und zu guter Letzt noch der Hinweis, guter Journalismus kostet Geld. Und zugleich wollen wir natürlich unsere Recherchen, die Inhalte, die verschiedensten Formate kostenfrei zur Verfügung stellen. Ihr könnt uns aber unterstützen und darüber freuen wir uns auch sehr, über unser freiwilliges Bezahlmodell, über Taz zahlig, das über taz.de zu erreichen ist. In diesem Sinne, alles Gute und bis demnächst.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der TAZ.